Gut. Guten Morgen zusammen. Was für ein schöner Tag. Es ist schon Frühling, bald kommen die Blumen, bald blüht es, wenn das Wetter so weitergeht. Hoffentlich kommt der Schnee nicht mehr. Für alle, die gerne Skifahren gehen, das tut mir leid. Und auch für diejenigen, die daran Geld verdienen müssen. Das ist ärgerlich für sie dieses Jahr. Ich habe heute Morgen, möchte ich uns auf eine Reise mitnehmen. Und ich hoffe, dass die Reise gelingt. Ich habe es probiert heute Morgen, es tat. Und ich hoffe, dass man es später auch über den Beamer sehen kann. Wenn nicht, dann müssen wir es irgendwie anders machen. Dann ist eure Vorstellungsgabe gefragt heute Morgen. Aber um die Geschichte oder das, was Gott tun möchte heute Morgen, da geht es mir hauptsächlich darum, was wir im zweiten Kapitel von Mose lesen und wie das dann das Neue Testament betrifft. Weil du fragst dich vielleicht, Mensch, warum schauen wir uns etwas, was Gott im Alten Testament bauen lassen hat oder was Gott im Alten Testament gewirkt hat, warum schauen wir uns das an oder warum ist das wichtig oder sollte es wichtig sein, wenn wir doch im Neuen Testament leben? Und das Interessante ist, dass Gott dort etwas gebaut hat, etwas gezeigt hat und dass er heute auch noch hat, einfach nur an einem anderen Ort, an einem anderen Platz, an einer anderen Stelle. Deswegen ist es heute Morgen wichtig. Um kurz einen geschichtlichen Hintergrund zu machen, wo wir uns befinden im zweiten Kapitel Mose. Wir befinden uns, dass das Volk Israel sich aufmacht, aus Ägypten auszuziehen. Sie waren dort in der Sklaverei. Gott beruft Mose. Ich denke, das ist allen weitläufig bekannt. Das braucht man nicht ausführen. Gott beruft Mose und sie begeben sich auf den Weg hinaus aus Ägypten in das verheißene Land. Sie gehen durch die verschiedenen Dinge durch und dann lagern sie in der Wüste und Gott schickt Mose auf den Berg. Und der Mose geht auf den Berg und dort hat er eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das war für Moses nichts Neues, weil an dem Tag seiner Berufung ist ihm Gott schon in dem brennenden Dornbusch begegnet. Das heißt, für Mose war es nicht unbedingt etwas Besonderes oder etwas Neues, dass sich Gott ihm auf irgendeine Art und Weise zeigt, dass sich Gott ihm in irgendwas sich manifestiert. Und Mose geht dort auf den Berg und er redet mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Er hat eine reale Begegnung mit dem lebendigen Gott. Für mich ist das faszinierend. Und dann kommt Mose wieder runter und ihr kennt das Drama, das dann vor sich ging, dass das Volk zwar Gott kannte von den Werken, sie kannten Gottes Hand. Sie haben gesehen die Plagen, die Gott über Ägypten gebracht hat. Sie haben gesehen, wie Gott das Schilfmeer geteilt hat. Sie haben die Feuersäule gesehen, die Wolkensäule. Sie haben die Machttaten Gottes gesehen. Aber als Mose für eine Weile weg war, da waren die Machttaten, die Wunder, sie waren irgendwie weg. Und da war ein Unterschied zwischen dem Volk Gottes und Mose. Und der Unterschied war, dass Mose Gott von Angesicht zu Angesicht kannte. Und das Volk, der größte Teil im Volk, kannte nur Gottes Werke. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, dass Gott uns einlädt in eine Beziehung hinein, in seine Gegenwart, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht kennen. Wo wir nicht nur seine Werke kennen, wo wir nicht nur seine großen Taten und Wunder kennen, sondern wo es ein Angesicht zu Angesicht ist. Und da können wir mal zusammen aufschlagen im 2. Mose Kapitel 33. Und wir lesen dann von Vers 7. Und da geht es um das Zelt, das Mose außerhalb des Lagers aufschlug, das Zelt der Begegnung. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern vom Lager, und nannte es das Zelt der Begegnung. Und wer den Herrn befragen wollte, musste zum Zelt der Begegnung hinausgehen, das außerhalb des Lagers war. Und wenn Mose zum Zelt hinausging, so stand alles Volk auf, und jeder trat in die Tür seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt trat. Und wenn Mose in das Zelt kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür des Zeltes, und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür des Zeltes stehen, und alles Volk stand auf, neigte sich jeder in der Tür seines Zeltes. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er ins Lager zurück. Sein Diener Josua, aber der Sohn Nuns, ein Jüngling, ging nicht aus dem Innersten des Zeltes. Gigantisch. Ich weiß es, ich hätte gern so ein Zelt. Und ich würde es gerne auch außerhalb des Lagers aufschlagen oder auch in meinem Zimmer. Das wäre mir egal. Aber wenn ich dort hineingehen würde, wenn die Wolkensäule der Herrlichkeit, diese manifeste Gegenwart Gottes auftauchen würde und ich mit ihm von Angesicht zu Angesicht reden könnte, das wäre begeisternd, oder? Ich glaube, wir müssten in Nidda keine Werbung machen. Die Gemeinde wäre voll und die Gemeinde wäre zu klein, weil die Leute kommen, um das anzuschauen und sich fragen, was macht die Wolkensäule dort? Wenn wir ein bisschen weitergehen in dem Kapitel, dann sagt Mose zu Gott: Mensch Gott, du hast mich ja berufen, das Volk herauszuführen, weiterzuführen. Aber es fehlt mir noch was. Und Mose sagt zu Gott: Gott, weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen dem Volk Israel, zwischen deinem Volk und jedem anderen Volk auf der ganzen Welt. Und das ist deine Gegenwart. Und Mose sagt zu Gott dann in den Versen 15, 16, er sagt: Ohne deine Gegenwart gehe ich nirgendwo hin. Woher sollen die Völker erkennen, wer wir sind? Und wisst ihr, liebe Gemeinde, das gilt auch für uns. Der Unterschied zwischen dem Leib Jesu, zwischen der christlichen Gemeinde und irgendwelchen anderen Religionen ist nur ein einziger. Dass wir die lebendige Gegenwart oder die Gegenwart des lebendigen Gottes unter uns haben. Dass er hier ist, dass er da ist. Und das ist der Unterschied zwischen irgendwelcher Religion oder religiösen Formen, zwischen irgendwas ist, dass wir den lebendigen Gott, seine Gegenwart da haben. Und seine Gegenwart macht den Unterschied zu den anderen. Und dann in Vers 18 sagt Mose zu Gott: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose hatte das in sich gehabt. Nach dieser Begegnung mit Gott hat er plötzlich in sich gehabt, einen Hunger, einen Durst, diese Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und dann weiter bauen die Israeliten ja nicht nur das Moses-Zelt oder das Zelt der Begegnung, sondern sie fangen dann an, die Stiftshütte zu bauen. Und Gott hat Mose einen ganz genauen Plan gegeben, wie er die Stiftshütte bauen soll. Und ich möchte euch versuchen, ich hoffe, dass das klappt. Kann man da? Ich hoffe, dass es klappt. Ich möchte euch hineinführen in die Stiftshütte ein bisschen. Wenn man Laptop hat, hat kein Platz das andere. Warten wir noch einen kleinen Moment. Jetzt hat das, ne? So, geht ja ganz gut. So, wir sehen hier, das ist jetzt ein bisschen lehrmäßig, ein bisschen anschaulich, nicht unbedingt eine Predigt, aber ich denke, es ist nicht schlecht. Wir können jetzt hier erkennen, das ist das Lager der Israeliten. Hier wohnt Mose, hat ein bisschen ein größeres Zelt als die anderen. Naja, das sind die anderen und das ist einfach nur ein Bild, ne? Das waren ja ein paar mehr als die paar Leute, die man da erkennen kann. Und wenn wir jetzt in der Mitte des Lagers, war dann das Zelt Gottes genannt, und wenn wir dort etwas hingehen, dann können wir uns das Ganze etwas vom Nahen betrachten. Interessanterweise hat Gott diesen Teil in drei Teile geteilt. Interessanterweise erkennen wir bei Gott öfters, dass es drei Teile gibt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so hat er hier den Vorhof gemacht. Dann hat hier, das ist der Vorhof, wo der Bronzealtar ist, wo das Waschbecken ist, gehen wir später noch drauf ein. Und dann hat er hier innerhalb des Zeltes, hier kann man das erkennen, hat er nochmal zwei Teile gemacht, das Heiligste Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber so geht's. Können wir mal gucken nochmal. Das Heilige und das Allerheiligste hier drüben. Aber wenn wir... So, und im ersten Teil, hier erkennen wir den Bronzealtar. Nun, der Bronzealtar war da für die Brandopfer, die sie geben mussten. Und das heißt, warum für die Vergebung der Sünde war das da. Das heißt, sie mussten dann dort die verschiedenen Tiere opfern und täglich musste geopfert werden. Nun, ihr könnt euch vorstellen, wie es gerochen hat in dem Teil des Zeltes oder in dem Vorhof. Da hat es immer gerochen nach verbranntem Fleisch, weil die Herrschaften, weil Gott zu ihnen sagte, wegen eurer Sünde, wegen eurer Sündhaftigkeit müsst ihr dort eben die Opfer bringen, damit euch Vergebung geschieht. Wenn wir dann weiterschauen, dann reisen wir zusammen ein bisschen weiter und wir schauen uns das Waschbecken an. Nun, das Waschbecken symbolisiert Heiligung. Im Hebräer 12, Vers 14 sagt uns der Hebräerbrief, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das heißt, hin auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott musste das Volk erst opfern, um Vergebung für die Sünde zu bekommen. Und dann gingen sie zum Wasserbad und sie wuschen sich und sie heiligten sich. Nun, wie erfolgt diese Heiligung auch heutzutage? Die Heiligung erfolgt durch das Wasser des Wortes Gottes. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, wenn wir das Wort Gottes in unser Herz hineinlassen, wenn wir das Wort Gottes umsetzen, dann geschieht Heiligung in unser Leben. Und wir können das nachlesen in Epheser 5, Vers 25, da steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Wenn wir eintauchen hinein in die Bibel, dann geschieht Heiligung in unserem Leben. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann geschieht Heiligung in unserem Leben. Viele Christen kämpfen mit verschiedenen Sünden, weil sie mehr Zeit mit der Sünde verbringen, anstatt mit dem Wort Gottes zu verbringen, wo Heiligung geschieht, wo Reinigung geschieht. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein um das Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr Lieben, lasst uns nicht vergessen, die Macht des Wortes Gottes, die Kraft, die darin ist, die heiligende Kraft. Jesus hat auf dem Opferaltar hat er den Preis bezahlt für unsere Sünde. Er hat alles hingegeben, wie wir heute Morgen schon so schön gehört haben. Aber die Waschung ist eine aktive Sache, wo du deine Hände hineinlegst, wo du den Schwamm nimmst, wo du deinen Körper wäschst mit dem Worte Gottes, wo du selbst entscheidest und sagst, ich möchte ein geheiligtes Leben leben. Nun gut, wenn wir jetzt weitergehen, dann gehen wir hier durch die Tür. Eingang zum Heiligtum beschreiben die das. Und da sind wir. Und uns fallen eigentlich gleich drei Gegenstände auf, die wir hier haben, und wir beginnen hier drüben, das ist der Tisch der Schaubrote. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt wirklich, ja doch, ist ein bisschen besser wie hier bei mir. Man kann das erkennen. Und Mose und Gott forderte Mose auf, im 2. Mose 25, Vers 13, auf den Tisch aber sollst du beständig vor meinem Angesicht Schaubrote legen. Nun, ihr wisst alle, die Schaubrote, sie sollten ein Stück weit auch das Manna, aber sie sollten die Versorgung Gottes hinstellen. Und auf der anderen Seite ist fast alles, was wir hier erkennen, ein prophetisches Zeichen auf Jesus hin. Warum? Weil Jesus sagt nachher von sich selbst, in Johannes Kapitel 6, sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird nicht mehr hungrig sein. Und Gott hat das hier hingezeigt als ein Zeichen, tut die Brote dort hinein, wenn man es jetzt mal so überlegt, ist irgendwie ein bisschen simpel. Ne? Und du denkst, Mensch Gott, was willst du, heiliger Gott, denn mit den Broten da? Aber es ist ein Zeichen für Jesus. Warum? Weil als Jesus sagte zu den Pharisäern, zu den Israeliten, und er ihnen sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jeder Jude zu der Zeit wusste, von welchen Broten Jesus spricht. Auf der einen Hinsicht spricht er von den Schaubroten im Heiligtum und später spricht er vom Manna im Allerheiligsten. Dort war das ein Begriff für uns, wenn wir es nicht wissen, eher nicht. Wenn wir uns dann herumdrehen, da ist der hohe Priester, müssen wir einen Moment warten, naja, der ist nicht so scharf heute, dann sehen wir auf dieser Seite den Leuchter. Und er sagt zu ihm, du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen, in getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden, sein Fußgestell und seine Schaftröhre, seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Ich denke, dieser Leuchter ist weltbekannt und vielleicht hat der ein oder andere ihn auch in seinem Wohnzimmer oder in seinem Gebetszimmer stehen. Und er hat eine Bedeutung, nämlich das ist ein Hinweis, ein Zeichen auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Weil der siebenarmige Leuchter oder die sieben Feuer- oder Öllämpchen, die dort sind, sie sind ein Bild für die sieben Geister oder die verschiedenen Aspekte, ist besser gesagt, des Heiligen Geistes, die wir lesen können in Jesaja 11, Vers 2. Und dort steht nämlich, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Das heißt, wir erkennen hier schon, dass Gott prophezeit hat. Er hat prophezeit in erster Hinsicht, dass er Jesus gegeben hat als das Brot des Lebens. Und auf der anderen Seite prophezeit er die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und jetzt ist es interessant, der nächste Punkt ist der Räucheraltar. Und dann steht, ferner sollst du ein Altar anfertigen zum Räuchern des Räucherwerks. Und dieser Altar ist ein Sinnbild für Anbetung, für Gebet, für Fürbitte. Es ist dieses Räucherwerk, das die ganze Zeit zum Himmel aufgeht, das soll symbolisieren die Gebete der Heiligen, der Priester von uns. Und wir wissen alle das ganz berühmten Vers, wo Gott durch Jesaja sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Nationen. Und das ist die Symbolisierung hier. Interessanterweise, darauf gehe ich jetzt nicht drauf ein, gibt es eine Veränderung zwischen der Beschreibung der Stiftshütte im Alten Testament und im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief tut diesen Räucheraltar, denn was steht für Gebet, was steht für Anbetung, was steht für Fürbitte, tut er nämlich nachher hinter den Vorhang. Das heißt, in der Beschreibung von 1. oder von 2. Mose ist er noch vor dem Vorhang. Wenn du aber nachher im Hebräerbrief liest, wo es nochmal beschrieben wird, findest du den Räucheraltar in der manifesten Gegenwart. Nun, jetzt kommen wir zu dem Vorhang. Ich weiß nicht, ob der Vorhang so aussah, aber es ist ein Vorhang. Nun, bis dorthin konnten die Priester, wenn sie ihre Reinigungen, die wir davor gehabt haben, das heißt das Brandopfer, das heißt die Waschung, und wenn sie alle Regeln eingehalten haben, die Gott ihnen gegeben hat, dann durften sie sich im Heiligtum bewegen. Sie durften die Brote machen, das Öl nachfüllen, die Räucherdinger machen. Und da durften die Priester sich bewegen, dort durften sie sein. Aber in das Allerheiligste, dort durften sie nicht hineingehen. In das Allerheiligste hat Gott gesagt, einmal im Jahr soll der Hohepriester hineingehen und für das ganze Volk um Vergebung bitten. Und deswegen haben wir heute die Ehre, mal hineinzugehen. Ja? Einmal im Jahr, das heißt, nächste Woche darf man nicht. Nein. Und wenn man dort hineingegangen ist, dann hat sich dort oder ist dort die Bundeslade. Und die Cherubim sind obendrauf. So muss das ungefähr ausgesehen sein. Wie gesagt, das ist nicht, dass es so war, sondern es ist einfach nur eine Darstellung, um das für uns zu machen. Das heißt, man muss sich vorstellen, der hohe Priester ist dort in diesen Raum gekommen. Und in diesem Raum, da gab es kein Licht. In diesem Raum ist kein Leuchter, sondern dort war die manifeste Gegenwart. Dort hat Gott selbst gewohnt und sein Licht hat diesen Raum erhellt. Seine Gegenwart, sein Dasein hat es dort Licht gemacht und sonst nichts anderes. Und der arme Kerl, ich weiß nicht, ob der hohe Priester sich freute auf den Tag, dort hineinzugehen. Ich weiß es nicht, ich habe mit keinem gesprochen damals, deswegen kann ich es euch leider nicht sagen. Weil der Punkt war, hat er nämlich eine dumme Kleinigkeit vergessen in seinen Ritualen, die er da machen musste. Oder was auch immer, ein kleines Staubkorn an seinem weißen Kleid und das durfte nur sauber sein. Oder was auch immer. Und er kommt dort hinein und die Gegenwart Gottes, sie machte, dass er sofort tot ist. Und deswegen haben sie ihnen teilweise eine Schnur, ein Seil an das Band gebunden, an den Fuß gebunden, dass wenn der nach einer Weile oder nach einem Tag oder wie auch immer nicht wieder hinauskam, dass sie ihn hinausziehen konnten, dass die Leiche dort nicht liegt. Das heißt, man konnte diesen heiligen Gott nur begegnen, wenn man davor alles richtig gemacht hat. Und hat er es nicht gemacht, naja, dann wisst ihr, was passiert, habe ich euch gerade erklärt. Wenn wir uns die Bundeslade anschauen, dann finden wir darin die Gesetzestafeln, den Stab von Aaron und das Manna. Alles symbolisiert wieder irgendetwas, aber darauf möchte ich nicht eingehen. Und ihr kennt die Geschichte mit David. David wird König und David möchte die Bundeslade, möchte das hier wieder zurück nach Jerusalem holen. Und er macht es auf eine Art und Weise, die Gott nicht gefällt. Und der eine arme Diener, der tut nur was Gutes, weil die Bundeslade fast am Runterfallen ist. Und er von dem Wagen und er hebt sie hoch und er ist sofort tot. Es ist etwas Besonderes, diese manifeste Gegenwart Gottes. Es ist etwas Besonderes, mit diesem Gott von Angesicht zu Angesicht reden. Wir lesen noch weiter im Alten Testament Geschichten, wo Leute unwürdig hineingekommen sind in das Heiligtum. Und wo sie gestorben sind, weil sie es nicht ausgehalten haben. Aber auf der anderen Seite gibt es dann wieder Leute wie König David, der einfach da mal reinspaziert, die Schaubrote isst und sich auch sonst gegenüber der Bundeslade sehr gut mit auskennt oder seine Zeit dort genießt. Und David sagt, ich verbringe lieber einen ganzen Tag oder nur ein paar Minuten in deiner Gegenwart hier an diesem Ort als irgendwo anders. Das heißt, es muss ein Geheimnis geben. Das heißt, es muss etwas geben, was uns diese Gegenwart schenkt, was uns diese Begegnung mit dem lebendigen Gott da hatte. Und als der Priester dann herausgekommen ist, aus diesem Teil, hat er das Volk gesegnet. Und es war ein Freudentag für das Volk. Es war ein Tag, wo das Volk gesegnet wurde. Wisst ihr, und jetzt kommt der Punkt für das Neue Testament. Und ich möchte hier bei der Bundeslade anfangen. Die Bundeslade, sie wurde gemacht aus Akazienholz und Gott hat sie mit Gold überziehen lassen. Und wisst ihr, das Akazienholz, das kann bildlich sein für das Menschliche. Es kann ein Bild sein für das Irdische. Und dann kommt Gold, was das Himmlische, was Gott, seine Herrlichkeit, seine Kraft, seine Gegenwart repräsentiert und es hüllt es ein. Und da ist die Prophezeiung für das Neue Testament. Wisst ihr warum? Weil Gott hat sich entschieden, nicht mehr in einem Zelt zu wohnen. Gott hat sich entschieden, nicht mehr an diesem Ort zu leben. Gott hat sich entschieden, dort herauszugehen. Gott hat sich entschieden, etwas anderes zu suchen. Und es ist auch etwas Menschliches, das mit Gold überzogen wird. In dem Moment, an dem Jesus starb am Kreuz, da ging Jesus genau diese drei Schritte durch, die wir gesagt haben. Am Kreuz, als er dorthin, für dich und vor allem für mich, da hat er die Sünden getragen, die wir getan haben. Und das war vor 2000 Jahren, hat er die Sünden getragen, die wir jetzt tun. Er hat dort alles bezahlt. Er hat an diesem Altar sein Leben gegeben. Es war nicht das Leben eines Tieres oder eines Lammes oder was auch immer, sondern es war der Sohn Gottes selbst, der seinen Körper dort gegeben hat. Und dann ist er weitergegangen und durch sein Blut ist gewaschen worden, ist er gereinigt worden. Er ist hineingegangen in den Vorhof und dann zu guter Letzt für ein und für alle Mal in das Allerheiligste hineingegangen. Und in dem Moment, als er dort auftauchte, zerriss der Vorhang. Ich muss mir vorstellen, der Priester, der momentan da die Brote gewechselt hat, was für ein Schreck der bekommen hat. Als es plötzlich Ratsch macht und Gott zieht aus diesem Zelt. Und es geschieht zwei Dinge. Das erste ist, es ist der freie Zugang für jeden dort hinein ins Allerheiligste. Für dort hinein in Gottes Gegenwart. Dort, wo vorher keiner hin konnte, ohne dass er stirbt. Dass Menschen dort hineinkommen können. Aber auch auf der anderen Seite ist es ein Auszug Gottes in ein neues Haus. Und wisst ihr, das Haus, da musst du dich selbst anschauen. Weil das Haus, in dem Gott jetzt wohnt, das ist ein Haus auf zwei Beinen. Das ist ein Haus, das, wenn du in den Spiegel schaust, das so aussieht wie du. Wisst ihr, und das ist fantastisch, dass dieser heilige Gott, wo kein Mensch reinkommen durfte, wo niemand hätte sein dürfen, dass dieser heilige Gott, einmal haben sie ja die Bundeslade, haben die Feinde Israels die Bundeslade mitgenommen und haben sie in ihre Schatzkammer oder ihren Tempel gestellt und dann ist der andere Gott, ist immer vom Schemel gefallen. Dieser heilige Gott, diese Gegenwart Gottes und sie entscheidet sich plötzlich in einem Menschen zu leben, in dir und in mir. Das ist für unseren Verstand, ist das eigentlich nicht zu begreifen. Aber das ist so fantastisch, dass letztendlich wir die Bundeslade sind. Und der Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief sagt das so schön, wir haben diesen Schatz in einem irdischen Gefäß. Die Gegenwart Gottes. Der Unterschied zu den anderen Religionen, zu den anderen Dingen, ist die Gegenwart Gottes, die in uns lebt. Wisst ihr, und wir als Gemeinden, wir bauen riesige Gebäude. Wir bauen die schönsten Paläste und alles, und das hat vielleicht auch alles seinen Platz. Aber wisst ihr was, wenn wir von hier weggehen, dann wohnt Gott hier nicht. Weil Gott in keinen vier Wänden wohnt, sondern er wohnt in einem Herzen. Er wohnt in einem Menschen. Und überall, wo dieser Mensch auftaucht, da manifestiert er sich, da zeigt er sich, da möchte er sich zeigen. Da möchte er, dass der Mensch, in dem er wohnt, dass er einen Unterschied macht. Wenn du hier reinkommst zur Tür, dann bringst du Gott mit. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du zur Arbeit gehst, du bringst Gott dorthin. Du bringst diese heilige Gegenwart Gottes. Du bringst diese manifeste Gegenwart Gottes. Du bringst dieses Feuer. Du bringst diesen Rauch. Diese Feuersäule in der Nacht und die Wolke beim Tag. Du bringst das an deinen Arbeitsort. Warum? Weil das Feuer nicht mehr in der Luft ist. Nein, das Feuer ist der Heilige Geist, der in dir brennt. Und du bringst das dorthin. Überleg dir das mal. Jeder Mensch, mit dem du in Begegnung kommst, den bringst du dort hinein in das Allerheiligste. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns ab und zu immer wieder neu bewusst sein, dass wir dort sind. Paulus sagt, dass wir versetzt sind an himmlische Orte. Wir sind dort mit Jesus. Wir sind dort mit dem Vater in ständiger Kommunikation. In ständigen von Angesicht zu Angesicht. Wisst ihr, und das ist fantastisch. Wir sehen vielleicht nicht die Rauchwolke. Wir sehen vielleicht nicht das Feuer. Wir sehen vielleicht nicht die Wolke. Aber es ist trotzdem dieselbe Realität. Wenn du betest, dann betest du wie Mose von Angesicht zu Angesicht. Wenn du mit Jesus redest, ist es von Angesicht zu Angesicht. Wir brauchen keinen hohen Priester mehr, der einmal im Jahr für uns dort hineingeht und etwas Nettes zu Gott sagt. Wir brauchen das nicht mehr. Nein, Gott hat uns alle gestellt wie Mose, dass wir ihn in die Augen schauen kann. Wenn du deine Bibel öffnest, da lacht dir Jesus ins Gesicht. Und deswegen lesen wir es. Warum? Weil er dich anlächelt. Es ist nicht mehr, dass wir getrennt sind, dass ein Vorhang zwischen uns ist, sondern wir können da, wo es kein Licht, wo man kein Licht braucht, weil Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wo er alles erhält, dort können wir sein. Und ich hatte über die Dreiteilung gesprochen, über den Vorhof, das Heiligste und das Allerheiligste und über Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und witzigerweise geht es in der dreiteiligen Punkt, geht es weiter. Und der Mensch aufgeteilt in Geist, Seele und Leib. Wobei es teilweise schwer ist, zu trennen zwischen Geist, und Seele. Beim 1. Thessaloniker kann man das nachlesen, dass dem so ist. Und interessanterweise ist, dass wir in diesen drei Teilen, in denen wir sind und doch einer, dass wir in diesen drei Teilen Verlangen nach Gott haben. Und zwar im Psalm 63 können wir das lesen, wo der Psalmist schreibt, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch. Der Psalmist schreibt dort, dass in seinem Ich, in seinem Geist, dass er nach Gott sucht. Und in seiner Seele hat er Durst. Und sein Körper hat Verlangen nach ihm. Und du kannst es die Parallelstelle haben, für die, die das gerne brauchen, ist Jesaja 26. Meine Seele verlangt nach dir in der Nacht. Ja, meinem Geist in meinem Inneren suchte ich dich. Und das Interessante ist, dass der Geist eines Menschen, dass er Gott sucht. Ob gläubig oder nicht gläubig, er ist ausgelegt dafür, um Gott zu suchen. Jeder Mensch ist auf der Suche nach dem. Das heißt, unser Geist sucht Gott. Unser Körper schmachtet nach ihm und in unserer Seele haben wir Durst. Und jetzt, um das Bild euch nochmal zu zeigen, was ich damit versuche zu sagen. Die Sehnsucht nach Gott, das führt uns hier in diesen vorderen Bereich. Es führt uns, diese Sehnsucht bringt uns dahin, dass wir erkennen, ich brauche Vergebung. Dass wir erkennen, ich bin verloren. Dass wir erkennen, ich brauche das Opfer, das Jesus getan hat. Ich nehme es für mich an. Dann erkennen wir unsere eigene Sündhaftigkeit und unsere Fehler. Wir erkennen, dass wir der Heiligung benötigen. Und meine lieben, Heiligung ist leider nicht etwas, was von heute auf morgen kommt. Schön wär's. Aber Heiligung ist ein Prozess, der über Jahre geht, der bis dahin geht, bis entweder Jesus wiederkommt oder wir bei ihm sind, indem wir diesen Leib verlassen haben. Aber es ist nicht was, was endet. Es ist nicht was, was aufhört. Schön wär's, ne? Wenn es anders wäre. Dann hätten wir weniger Probleme in der Gemeinde. Aber gut. Und dann das Zweite ist der Durst nach Gott. Hier, da sagen wir, hier schmecken wir von Jesus. Und dann gehen wir weiter und der Durst nach Gott, er bringt uns hier in das Heiligtum. Er bringt uns hin, um das Wort Gottes zu lesen. Weil Brot, habe ich gesagt, hatten wir gesagt, ist Jesus, ist das Wort Gottes. Nebendran steht der Heilige Geist, der dir das Wort, der dir Offenbarung schenkt. Weil das Wort ohne Heiliger Geist gibt dir keine Offenbarung. Das beste Beispiel ist der Kämmerer, der nach Äthiopien fährt und die Schriftrolle liest aus Jesaja und keinen Plan hat, was da steht. Und Philippus voll des Geistes kommt und erklärt es ihm. Das heißt, dort sind wir in dem Vorhof und wir haben das Wort Gottes. Wir haben Offenbarung und Erkenntnis von dem Wort Gottes. Und dann gehen wir hinein, hier drüben, in das Allerheiligste. Und wir haben tiefe Begegnung mit Gott dem Vater. Tiefe Begegnung, nicht mehr von Verstand zu Verstand, sondern von unserem innersten Herzen mit Gott. Wisst ihr, und es bekehren sich viele Menschen. Und viele fallen wieder ab. Und wisst ihr warum? Ich glaube, sie haben sich im Verstand bekehrt. Sie haben gesehen, ja, es ist richtig. Es musste jemand für meine Sünden sterben. Ja, das verstehe ich. Aber diese tiefe, innige Begegnung mit dem lebendigen Gott im Allerheiligsten, das ist das, was dich brennen lässt. Das ist das, was dich nie mehr zurückschauen lässt. Und ihr wisst das, das ist auch das, was unsere verfolgten Geschwister am Leben hält, weil sie immer wieder neu in dem Gefängnis, weil es ist ganz egal, wo du bist, diese tiefe, innige Beziehung, diese tiefe, innige Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, von Geist zu Geist, von Herz zu Herz, von Angesicht zu Angesicht. Teilweise haben sie ja nur ein Fetzel von der Bibel. Teilweise haben sie eine Seite gehabt oder keine Seite gehabt. Aber sie haben gewusst, Gott ist da. Sie haben diese Gegenwart in sich gehabt. Wisst ihr? Und das ist das, was uns unterscheidet. Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und zum Abschluss zur Zeit, an dem Jesus lebte, gab es unter den Rabbinern eine Lehre, in welche die drei Bereiche der Stiftshütte in Teile eingeteilt wurden. Und der Vorhof wurde als der Weg bezeichnet. Ja, wenn wir nochmal hingehen, dann kann man sich das besser vorstellen. Wir sind ja heute sehr visuell. Dann wurde der Vorhof als der Weg bezeichnet und das Heiligtum hier als Raum der Wahrheit. Dort ist das Wort Gottes, der Heilige Geist, und das Allerheiligste als Raum des Lebens. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass Jesus zu ihnen kommt und Jesus sagt zu ihnen, die Rabbiner hatten diese Vorstellung und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in diesem Moment haben sie gedacht, wie kann Jesus der Altar sein, das Waschbecken, der Leuchter, die Schaubrote, der Räucheraltar und die Bundeslade, das Allerheiligste. Und deswegen sagt Jesus hier auch, als die Tür macht es Sinn. Deswegen der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben und das im Überfluss. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wisst ihr, Jesus beruft uns. Jesus hat uns den Weg bereitet, dass wir in diese tiefe, innige Beziehung, in dieses von Angesicht zu Angesicht mit dem lebendigen Gott kommen können, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist fantastisch. Wir können dort sein. Dort, wo nur einmal im Jahr einer rein durfte und wenn der arme Kerl nur eine Kleinigkeit vergessen hat, dann war sein Leben zu Ende, weil Gott so heilig ist und Gott dich die kleinste und nur die kleinste Sünde in seiner Gegenwart zulässt. Aber das Blut Jesus ist so gigantisch, das Blut Jesus ist so fantastisch stark, dass auch wenn wir jetzt heutzutage in irgendetwas leben, das uns von Gott trennt, wir trotzdem eintreten können in seine Gegenwart. Wir können hineinkommen, so wie wir sind. Jesus sagt zu uns nicht, mach erstmal zwei, drei religiöse Übungen und die Kette abzählen und die Stufen hochlaufen, kniend, bis du dann mal zu mir kommen kannst, sondern er sagt, komm, so wie ich bin. Mein Blut ist sowas von gigantisch stark. Es bedeckt dich. Und indem du kommst in die Gottesgegenwart, dann wird Gott dir Offenbarung und Erkenntnis schenken und du wirst deine Schuld bekennen. Aber da ist Gott, da ist der Heilige Geist, der uns zieht in seine Gegenwart. Und liebe Gemeinde, seine Gegenwart ist der Unterschied zu dem allen anderen. Und wenn wir seine Gegenwart in unseren Gemeinden, wenn wir seine Gegenwart in unserem Leben nicht haben, dann ist es ziemlich trostlos. Dann bewegen wir uns in Religion, dann bewegen wir uns in guten Werken, aber Jesus ist das Leben. Er sagt, ich bin das Leben. Und das Leben findet im Allerheiligsten statt. Das Leben findet dort statt, wo du in deinem persönlichen Leben Begegnung mit dem lebendigen Gott hast. Wo du in deinem persönlichen Leben Gott von Angesicht zu Angesicht siehst. Wo du ein tiefes inneres Bewusstsein hast. Ich bin Gott begegnet. Ich weiß, dass er lebt. Ich weiß es. Nicht, weil ich es gesehen habe, nicht, weil ich es gehört habe. Nein, ich habe es selbst erlebt. In mir tickt diese Uhr, tickt dieser Schlag. Ich weiß, dass er lebt. Und ich möchte euch heute Morgen, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Geschmack machen auf das, was Gott für uns vorbereitet hat, dort in dem Allerheiligsten, in seiner Gegenwart. Und dort ist der Ort, wo jetzt unserem Herzen redet. Dort ist der Ort, wo Heilung geschieht. Wisst ihr, die Gegenwart Gottes für Volk Israel war alles, was sie brauchten. Ihr wisst das, als sie durch das Schilfmeer gegangen sind, ist die Wolke auf das Schilfmeer gegangen, so dass sie den Teil abgedunkelt hat und die ägyptische Armee hat nicht gewusst, wohin und so weiter und so fort und ist gestorben. In seiner Gegenwart, dort ist Heilung. In seiner Gegenwart, dort ist Versorgung. Und das ist das, was Anbetung ist. Wenn wir Jesus anbeten, dann treten wir ein in seine Gegenwart und wir beten ihn an für das, was er ist. Er ist unser Heiler. Er ist unser Befreier. Er ist unser Herr, er ist unser König. Und wisst ihr, manchmal kommen wir mit einer langen Liste. Und ich weiß, die Bibel sagt auch, ihr habt nicht, weil ihr nicht fragt. Aber in allererster Linie führt uns Gott hinein in das Heiligtum, um ihn anzubeten für das, was er ist. Wisst ihr, weil wir wollen nicht nur seine Hände kennen, so wie das Volk Israel, sondern wir wollen sein Angesicht kennen, so wie Mose. Weil wenn wir nur seine Hände kennen und die Werke und die Wunder und die Versorgung bleibt aus irgendwelchen Gründen, dann fallen wir ab vom Glauben. Aber wenn wir sein Angesicht kennen, wenn du seine Stimme kennst, wenn du seinen Herzschlag kennst, dann ist es was anderes. Deswegen möchte ich euch, ich hoffe, ich habe es geschafft, ich weiß es nicht, der Rest muss der Heilige Geist tun, einen Hunger in eure Seele hineinzulegen, die sagt, ich möchte mehr von Gott. Ich möchte morgens, wenn ich meine Andacht habe, ich möchte wissen, ich stehe in diesem Allerheiligsten. Ich stehe in direkter Verbindung zu Gott. Ich sehe ihn vor mir, wie er mir ins Gesicht lacht, wie er sich freut, dass ich da bin. Ich hoffe, ich habe es geschafft, euch ein Bewusstsein zu schaffen, wo wir uns befinden. Und das Schöne ist, die Frau kommt zu Jesus am Brunnen und sie reden darüber, wo angebetet wird. Und am Ende sagt Jesus zu ihr, mal frei übersetzt, es wird keine speziellen Orte mehr geben, wo angebetet wird, sondern die Anbetung findet in deinem Herzen statt. Sie findet in deinem Leben statt. Und ich habe etwas gemerkt in meinem Leben die letzten Tage und Wochen, dass wenn ich diesen Ort nicht habe, in dieser tiefen Begegnung mit Jesus, dann habe ich Stress, dann habe ich alles Mögliche, irgendwie fällt das ganze Haus zusammen. Weil wenn ich diese Begegnung mit Jesus habe, ob es in der Gemeinde ist, ob es zu Hause ist, morgens im Gebet oder im Auto, ist ja jetzt auch egal. Ich merke, dass mein Herz sich ihm ausrichtet, um seine Stimme zu hören. Weil Jesus sagt, wir sollen das tun, was er uns zeigt, die Werke, die vorbereitet sind. Aber wenn wir nicht aus dieser Gemeinschaft, aus dem Allerheiligsten kommen, dann ist es so schwer, auf seine Stimme zu hören. Und dann tun wir einen Haufen Zeug, wo wir am Ende unseren Kopf langen und denken, meine Güte. Aber es ist diese tiefe Gemeinschaft, diese tiefe Anbetung im Allerheiligsten, wo seine Herrlichkeit kommt. Und vielleicht bei dem einen oder anderen taucht die Wolke auf. Ich möchte euch etwas erzählen, das sich vor ungefähr 8 Jahren zugetragen hat. Es ist seltsam. Ich habe das bis dahin noch nicht erlebt und ich kann es auch nicht erklären. Wir hatten ein Jugendcamp. Und wir hatten das MP3-Camp genannt. Das gibt es immer noch. Mehr Power, 3 Tage. Und da waren ungefähr 120 Jugendliche hatten wir zusammen. Und das war in der Oberpfalz auf einer Burg. Und das war der letzte Abend. Und wir hatten das Gefühl, dass am letzten Abend oder der letzte Vormittag so, das waren Teenager und Jugendliche, und wir hatten das Gefühl, am letzten Abend für die Jugendlichen zu beten, dass sie Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Nicht nur hören, sagen, sondern eine tiefe innere Begegnung. Und das haben wir dann auch getan. Wir haben für die Jugendlichen gebetet und einige sind auf ihre Knie gefallen. Und du hast sie gesehen, sie waren in tiefer Anbetung Gott gegenüber. Und dann war die Zeit, weil es mal wieder nicht in den Zeitrahmen gepasst hat, die Zeit war schon vorbei. Und eigentlich haben die Eltern versucht, dann die Jugendlichen, die Teenager abzuholen. Und es waren auch 2, 3 Teenager dabei, Freunde von Leuten oder einfach so, die gekommen sind, wo die Eltern nicht Christen waren. Und man muss sich das vorstellen, das war ungefähr ein Raum wie hier und war auch so in der Mitte geteilt, dass man laufen kann, wie bei uns. Und vorne stehen diese Jugendlichen und sie stehen dort in wirklich tiefer Anbetung. Du siehst den einen weinen, du siehst den anderen, wie er sich freut. Du siehst, dass diese Menschen in diesem Moment eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hatten, auf verschiedene Art und Weisen. Und dann kommen von hinten die Mütter rein. Und ich hatte das gesehen, weil ich vorne stand. Und dann ist etwas Wichtiges passiert. Du hast gesehen, wie die Mütter da zur Tür reinkommen und wie sie bis zur Mitte gerannt sind. Und da standen sie und sie haben gemotzt und sie haben gemeint, komm jetzt, was machst du da? Komm jetzt, Nicht-Christliche, lass doch das blöde Christliche. Ich wollte eh nicht, dass du zu dem Camp gehst. Und du hast gesehen, wie sie immer versucht haben, weiter vorzukommen. Na, es ging nicht. Und dann gingen sie raus. Dann kam die nächste, genau das Gleiche. Und irgendwie hörte nur ich sie rufen, die anderen nicht. Und Naja, und sie ging wieder raus. Und dann dachte ich, ja, das ist mal interessant. Das hat mich gewundert. Und dann ging ich wieder raus, oder nachdem das fertig war, und ging zu den Eltern und sagte, warum sind sie denn nicht weiter reingekommen? Und dann sagte diese Frau, diese nicht-christliche Frau mir, sagte, ich wollte. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ich glaube nicht. Und als mein Sohn oder Tochter, ich weiß es nicht mehr, was es war, mir sagte, dass sie zu einem christlichen Camp wollte, da habe ich sie fast nicht gelassen. Aber sie wollte unbedingt. Oder er. Und dann sagte ich, kam in diesen Raum rein. Ich war stinkesauer. Ich habe gesehen, dass er dort Hände hebt und betet. Hätte er gesessen, wäre schön. Aber Hände gehoben war nicht gut. Und ich wollte ihn da rausholen. Und ich kam bis zur Mitte. Und dann war dort wie eine Wand. Ich kam nicht weiter. Und plötzlich habe ich überall einen Nebel gesehen, den ich mir nicht erklären kann. Ich bin zur Tür raus. Und in diesem Moment habe ich für mich erkannt, sagte sie mir, dass es einen Gott gibt. Weil wenn mein Kind sich nach ihm ausstreckt und ich ihm es nicht mal mehr verbieten kann, dann muss es einen Gott geben. Selbst eine nichtchristliche Frau hat diese Herrlichkeit Gottes gesehen und erlebt und ihr Leben Jesus gegeben. Wisst ihr, und das ist das, wonach wir uns sehnen in unseren Gemeinden. Die Ausführung, wie es aussehen mag, da kann man sich echt vielleicht drüber streiten. Da gibt es verschiedene Wege, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist egal, lass uns in unserem Herzen tragen, wirklich zu sagen, Gott, das soll ein Ort sein, wo ganz Nidder weiß, hier ist der lebendige Gott. Wenn ich hier sonntags komme, dann treffe ich den lebendigen Gott. Dann treffe ich nicht nur Menschen, sondern ich treffe Menschen, in denen der lebendige Gott lebt. Nidder soll wissen, dass das hier ein Ort der Heilung ist, ein Ort der Wiederherstellung, ein Ort, wo sie Liebe empfangen können. Warum? Weil hier Menschen sind, in denen der lebendige Gott lebt, in denen der heilige Gott Israels, in denen er lebt. Und wisst ihr, und das ist der Unterschied von unserer Gemeinde im Vergleich zu dem Hinduismus, zu dem Buddhismus, zu dem Islam, ist, dass in uns wohnend der lebendige Gott lebt. Deswegen können wir vielleicht gemeinsam aufstehen zum Abschlussgebet und dann vielleicht noch ein Lied singen. Vater, und wir stehen in Ehrfurcht vor dir heute Morgen. Vater, du bist der heilige Gott. Vater, und du hast niemand erlaubt, in deine Gegenwart zu kommen. Vater, wenn einer die Regeln, die du aufgestellt hast, nicht erfüllt hast, dann musste er sterben. Von immer getrennt sein, von dir war die Strafe, dein Angesicht zu sehen. Vater, du bist heilig. Vater, du duldest in deinen Augen keine Sünde. Du duldest in deinen Augen kein Schwach und keine Falschheit und keine Finsternis. Vater, du bist absolut heilig. Da ist nichts Falsches an dir. Vater, du bist der perfekte Charakter. Ohne Fehler. Ohne Dunkelheit. Vater, du bist ein absolut von innen nach außen heiliger Gott. Vater, und du hast dort gewohnt, in dem Allerheiligsten, zur Zeit von Mose, zur Zeit des Alten Testamentes und später im Tempel. Dort war deine Herrlichkeit. Dort war deine Gegenwart. Sie hat Licht gemacht. Vater, dort war das Leben. Vater, am Ende, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, da hast du die Cherubinen an den Garten gestellt, dass Adam und Eva nicht zum Baum des Lebens kommen, um dort essen zu können, weil sie sonst für immer von dir getrennt gewesen wären. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast. Jesus, ich danke dir heute Morgen, dass du wirklich die Tür bist. Herr Jesus, und dass wir durch dich hinein eintreten können, in diese manifeste Gegenwart eines heiligen Gottes. Herr Jesus, dass wenn wir in dich hineingehen als die Tür, dass wir gewaschen werden von unseren Sünden, dass wir gewaschen werden von den Dingen, die uns trennen von dir, und dass du uns heiligst und reinigst durch dein Wort. Herr Jesus, und wir dann eintreten können, unsere Knie beugen vor dem heiligen Gott, um ihn anzubeten, um ihm die Ehre zu verlangen. Jesus, ich danke dir, was Mose nur im Zelt konnte, was die Priester nur im Zelt durften einmal im Jahr, dass wir es jeden Tag jede Sekunde unseres Lebens erfahren dürfen und haben dürfen, diese Gegenwart hineinzutreten in des lebendigen Gottes. Vater, ich danke dir, dass du nicht weit weg bist. Ich danke dir, dass wir nicht an einen besonderen Ort kommen müssen, sondern dass diese manifeste Gegenwart durch den Heiligen Geist in uns lebt. Dass dieser Heilige Gott, Jesus, du Vater, du Heiliger Geist, ihr seid so heilig und ihr lebt in uns. In unserer Schwachheit, in unserer Sündhaftigkeit, in unseren Fehlern und du lebst in uns. Die Bundeslade, dieser heilige Ort, er lebt in uns. O Herr Jesus, das macht mir Angst. Herr Jesus, das macht mir Angst. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir damit umgehen können. Dass du uns hilfst, dass tiefe Ehrfurcht unsere Herzen erfüllt, Dinge nicht mehr zu tun, weil wir wissen, in uns lebt ein heiliger Gott. Vater, und dass du hinein in unsere Seele einen Hunger schenkst nach dir. Dass wir sagen können, meine Seele lobe den Herrn. Dass wir sagen können, in unserem Innersten, wir wollen den Herrn anbeten, wir wollen dich loben und dich preisen. Heiliger Geist, wirke in uns diese Sehnsucht nach deiner Gegenwart, dieses Verlangen nach dir, dich zu berühren, dich zu erfahren, dich zu erleben. Herr Jesus, und nicht um unseren Willen, sondern um Nidda Willen, um unsere Freunde Willen, unsere Kollegen Willen, um der Stadt Willen. Herr Jesus, dass Nidda erkennt, dass das ein Ort ist, wo du wohnst. Dass wir Menschen sind, wo der lebendige Gott innewohnt. Dass sie merken, dass in uns etwas anderes ist. Herr Jesus, wir wollen nichts tun ohne deine Gegenwart. Herr Jesus, wir wollen nichts machen ohne deine Gegenwart. Sie ist uns kostbar. Sie ist uns heilig. Herr Jesus, sie geht über alles andere, deine Gegenwart. Herr Jesus, ich sehne mich nach deiner Gegenwart in unseren Familien, in unseren Jugendlichen, in unseren Kindern. Herr Jesus, so wie Mose Josua mit ins Zelt genommen hat und Josua nicht mehr aus dem Zelt hinausging. Herr Jesus, so sehne ich mich, dass unsere Jugendlichen, dass sie deine Gegenwart lieben und wie Josua sind, nicht mehr hinausgehen. Vater, und ich bete, dass du uns Älteren hilfst, nicht nur die Werke Gottes unseren Jugendlichen, unseren Kindern weiterzugeben, sondern deine Gegenwart, dein Angesicht, Beziehung mit dir. Weil wir wissen, dass manchmal geschehen die Wunder und manchmal geschehen sie nicht. Aber deine Gegenwart, dein Angesicht, sie ist immer gleich. Vater, zieh uns hinein in deine Gegenwart. Vater, in unserer Gebetszeit morgens, zieh uns hinein in deine Gegenwart. An den Ort, wo wir plötzlich sprachlos sind und nur noch niederknien können und anbeten können. Deine Größe, deine Herrlichkeit und deine Macht. Danke, Jesus, dass du unser Versorger bist. Danke, dass du der Heiler bist, der Befreier bist. Herr Jesus, dass in deiner Gegenwart alles ist, was wir benötigen und was wir brauchen. Danke, dass wir Träger sind deiner Herrlichkeit, deines Lichtes. Und dass du uns berufen hast, hinein in die Finsternis dein Licht zu bringen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns diesen Schatz in diesen irdischen Gefäßen geschenkt hast. Dir sei die Ehre. Dir sei die Ehre. Im Namen Jesus. Amen.